Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen, lieber Stefan, in meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb.
Guten Morgen, Claudia. Danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben. Du hast einen Busy-Kalender, ich habe einen Busy-Kalender und wir haben ja mehrfach hin und her gemailt. Aber we made it.
Yes.
Insofern total großartig, dass wir hier sein können. Und warum können wir hier auch gemeinsam sein? Weil ich dich über den Vertriebsmanager-Kongress kennengelernt habe. Mhm. Da also auch ein Dank an den Verband. Da durftest du die Moderation übernehmen des Kongresses. Guck mal, da fährt sogar, ich hätte fast gesagt, eine Bahn vorbei, aber nein, das ist ein LKW.
Das ist ein LKW.
Und witzig war, also für die dich jetzt natürlich nicht kennen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ist es ja so, dass ich dann dachte, okay, der Stefan, der ist Moderator, also der ist hauptberuflich Moderator. Und dann habe ich ihn mal gegoogelt und dann stellte sich heraus, dass du Geschäftsführer von Dirken Digital Ventures bist.
Richtig.
Und dann habe ich gedacht, okay, Dirken Digital Ventures, was für eine Digitalisierungsbude ist das? Dann musste ich aber feststellen, nee, das ist gar keine in dem Sinne Digitalisierungsbude, sondern es ist ein großartiges Familienunternehmen, was seit 1892 bereits im Familienbesitz ist und was ganz anderes macht, nämlich Beschichtungslösungen. Und Membrane, aber da glaube ich, siehst du bei dem Holperstein schon, merkst du, dass es nicht mein Thema ist. Darüber wirst du uns gleich mehr erzählen. Also das vielleicht auch nochmal zur Geschichte, wie dann so Gedanken sich vergaloppieren können, weil man irgendwie gleichzeitig sozusagen interpretiert. Aber gut, dass ich nachgeschaut habe und ich bin sehr froh, dass du mit deiner, ich sag mal, Diversität, mit der du unterwegs bist und auch viel Vertriebserfahrung hast, wir heute eine halbe Stunde hier haben zum Schnacken. Ich freue mich sehr drauf.
Ja, ich freue mich auch total. Wir haben uns ja im Vorfeld schon etwas ausgetauscht und sind sofort ins Reden und in den Dialog gekommen und haben gemeinsam gelacht und Geschichten erzählt. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr auf diesen Podcast. Das wird gut.
Super cool. Ja, sehr schön. Also Mutmacherin für authentischen Vertrieb oder Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb ist ja sozusagen hier der Rahmen. Und du bist, wenn auch nicht jetzt, mehr direkt im Vertrieb, aber dennoch hast du mit Vertriebstätigkeiten aus meiner Sicht hier auch zu tun, um neue Geschäftsfelder zu kreieren. Aber lass uns vielleicht nochmal ganz kurz auch so ein bisschen in deine Vita absteigen, weil die ich auch super spannend finde, weil ich auch das Gefühl habe, die macht dich halt auf. Auch in deiner Herangehensweise für den jetzigen Job. Und da bist du ja auch sehr schnell im Vertrieb gewesen und hast auch das eine oder andere erlebt. Und vielleicht magst du kurz einen Abriss geben, was der Stefan denn sozusagen in seiner Businesswelt so ausmacht.
Okay, also ich versuch's mal kurz zu machen und du hakst einfach ein, wenn du merkst, da interessiert mich doch was mehr. Also meine erste berufliche Station nach dem Studium, ich habe Sozialwissenschaften studiert, war tatsächlich im Vertrieb eines Medizinprodukteherstellers. Meine Aufgabe war es, in Nordrhein-Westfalen Medizinprodukte an Ärzte zu verkaufen. Und da ich von Orthopädie und Unfallchirurgie überhaupt gar keine Ahnung hatte, war das eine riesige Herausforderung und die hat mich natürlich gereizt. Also ich habe keinen medizinischen Hintergrund und ich habe mir auch nicht vorgestellt, im Vertrieb anzufangen. Ich glaube, vielen geht so, jedenfalls viele Menschen, die ich kennengelernt habe, die im Vertrieb sind, haben auch gesagt, naja, Vertrieb war nicht unbedingt meine erste Wahl. Andere sagen, klar, ich wollte unbedingt in den Vertrieb später so in meiner beruflichen Karriere. Also bei mir war es jedenfalls so, dass ich da eher zufällig reingekommen bin und habe dort total viel gelernt. Also es hat mir richtig große Freude bereitet, mich zum einen fachlich und inhaltlich in die Themen zu vertiefen, der Medizintechnik und der Gesundheit. Und genauso hat es mich aber auch interessiert, mich methodisch weiterzuentwickeln und weiterzubilden. Das Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, hat mich dann auch sehr gefördert, hat mir viel Weiterbildung ermöglicht, viel Freiraum gegeben, Ich hatte tolle Rahmenbedingungen, um mich dort weiterentwickeln zu können. Und dann ist es eben so gewesen, dass dieses Unternehmen auch stark gewachsen ist und ich dann ein immer größer werdendes Vertriebsteam dann auch irgendwann führen durfte. Auch da bin ich dann entsprechend ausgebildet worden, denn Führung ist dann doch nochmal etwas anderes als Verkaufen. Also ich glaube, dass vieles, was ich im Verkauf gelernt habe, dann auch als Führungskraft anwenden konnte. Aber es ist dann doch nochmal etwas ganz anderes. Und ich war auch da wiederum froh, dass ich die entsprechende Ausbildung bekommen habe, dass ich die entsprechenden Rahmenbedingungen hatte, in denen ich auch lernen durfte. Also wirklich ein ganz wunderbares, sicheres Umfeld zum Entwickeln. Naja, und dann nach einigen Jahren als Führungskraft wollte ich mich auch nochmal weiterentwickeln und habe festgestellt, dass in der Firma, in der ich gearbeitet habe, das Marketing durchaus noch strategischer sich entwickeln kann, also eine strategische Rolle auch im Unternehmen bekommen kann. Ich meine, das war auch so die Zeit, in der eben es immer deutlich wurde, dass auch im B2B-Vertrieb wir viel digitaler uns aufstellen müssen, dass wir auch im B2B-Vertrieb unsere Kunden über digitale Kanäle erreichen werden. Und da habe ich viel gesehen, viele Möglichkeiten gesehen und konnte auch das in der gleichen Firma wiederum machen. Habe dann nochmal ein zweites Studium gemacht in Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt strategische Marketingplanung und habe dann das Marketing in der Firma übernommen mit einem Team auch, Marketing und Event. Und ja, es hat mir auch super viel Freude gemacht, weil das war natürlich sehr spannend, dass ich mit meiner Erfahrung aus dem Vertrieb dort dann im Marketing gelandet bin und so dann beide Seiten kennengelernt habe. Und eine der beiden Aufgaben war natürlich auch, die Teams auch besser zusammenzuführen.
Ja, was ja auch oftmals ein Punkt ist, ne, dass Marketing und Vertrieb ja, also wenn ein Unternehmen es schafft, dass die beiden Abteilungen richtig gut zusammenarbeiten, dann ist ja eine enorme Power entsteht dann, weil man ja oft erlebt, dass irgendwo das so zwei Abteilungen sind, die nicht immer unbedingt die kompletten Potenziale nutzen, um das mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, genau. Ja, genau. Und dann bin ich vor einem Jahr, also jetzt etwas mehr als einem Jahr, bei Dirken gelandet. Und du hast gerade schon gesagt, Dirken ist ein Unternehmen, 120 Jahre alt, familiengeführt, beziehungsweise in Familienbesitz, also nicht mehr ganz familiengeführt, aber immer noch im Besitz der Familie. Und wir haben hier einen Schwerpunkt im Bauwesen. Und meine Aufgabe ist es, für dieses Unternehmen neue Geschäftsmodelle zu finden. Und da haben die ersten Gespräche schon vor 2 Jahren begonnen. Auch hier bin ich, also war es jetzt nicht so, dass ich das Ziel hatte, hierher zu kommen. Ich war in meiner Rolle und in der Firma, in dem Umfeld, in dem ich war, in der Medizintechnik, sehr zufrieden. Es hat mir total viel Spaß gemacht, war eine tolle Herausforderung, tolles Team.
Und da warst du ja auch 16 Jahre, ne?
Und da war ich 16 Jahre, ganz genau.
Heißt ja heutzutage auch was.
Ja, richtig. Und dann war es so, dass mich tatsächlich die Herausforderung hier gereizt hat. Ich glaube, dass das Bauwesen vor einem Wandel steht, und zwar viel stärker und viel in der Zeit viel näher als die Medizintechnik. Und ich hier die Möglichkeit bekommen habe, in diesem Bauwesen mitzugestalten für dieses Unternehmen. Und das hat mich sehr gereizt. Das habe ich irgendwie öfter in meinem Leben gemerkt. Also als ich im Vertrieb angefangen habe, später als ich eine Führungsaufgabe übernommen habe, dann als ich ins Marketing gewechselt bin, es scheint so bei mir zu sein, dass ich diese Herausforderungen, dass die mich super anziehen. Und dass ich da dann merke so, boah, das könnte vielleicht von außen betrachtet eine Nummer zu groß sein für mich, aber das zu beweisen, dass ich das kann, dass ich das schaffe, mit den Fähigkeiten, die ich mitbringe, das reizt mich enorm. Also das weckt so den sportlichen Ehrgeiz in mir. Mhm. Und so bin ich hier gelandet.
Sehr cool. Und das heißt, diese Stelle war dann auch neu entstanden.
Richtig.
Und die machst du jetzt seit einem Jahr circa und wurde dann auch tatsächlich diese GmbH neu gegründet, also sprich diese Digital Ventures GmbH. Ja. Und ihr seid jetzt wie viele Leute da?
Wir sind jetzt ein kleines Team von 5 Personen. Ich übernehme die Geschäftsführung gemeinsam mit Marvin Urban. Der ist schon 16 Jahre hier im Unternehmen bei Dirken. Der kennt sich also sehr gut aus. Denn man könnte natürlich fragen, naja, Stefan, du hast keine Ahnung von der Branche, du kennst die Produkte nicht, du hast kein Netzwerk. Das war auch meine Frage, die ich dem CEO damals gestellt habe, dass ich gesagt habe, ich kenne mich doch überhaupt gar nicht aus. Was wollen Sie eigentlich von mir? Und dann sagt er genau das. Denn das, was sie nicht haben, das bringt der Marvin Urban mit. Der kennt die Branche, der kennt unsere Produkte, der kennt unsere Kultur. Mit dem gemeinsam bilde ich hier ein starkes Team. Ja.
Ja, sehr schön. Und was ist denn, also wenn du sozusagen so einen kurzen Abriss über das Jahr gibst, weil ich finde das also aus mehreren Perspektiven spannend, erstmal überhaupt den Mut auch zu haben, ich sag mal, nach 16 Jahren, wo du dich wirklich ja reingefräst hast in das andere Unternehmen, und wirklich ja dann auch dein Mann gestanden, wenn du so willst, und einfach wahrscheinlich auch eine gute Reputation und jetzt auf einmal komplett neu, Mut, finde ich super, dann aber auch ein komplett ja neues Feld, ne, also mit dem Business Development ist das ja auch letztendlich so ein Abenteuer, auf das man sich einlässt, dann in einer neuen Branche, wo die auch nicht weiß, klappt das nicht, finde ich das erstmal schon mal super spannend. Und wenn man jetzt guckt, da versetze ich mich rein in deine Anfangszeit, okay, ich entscheide mich jetzt dafür, das sind aber die drei Unwägbarkeiten und jetzt so nach einem Jahr, wie würdest du sagen, Mensch, was ist da passiert oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man einfach auch eine Abteilung da neu kreiert dann Chancen entdecken darf, muss für ein Unternehmen? Was ist da bis dato passiert und was kann man daraus lernen?
Ja, du hast recht. Also ich habe gerade auch gedacht, wie du das nochmal so in deinen Worten wiedergegeben hast, da braucht man wahrscheinlich viel Mut für. Ich weiß gar nicht, ob das nur Mut ist. Ich habe mir eingeredet, und das hat mich zuversichtlich gestimmt, dass ich doch einige Stärken habe, die ich hier mit einbringen kann. Mhm. Und das hat mir Mut gemacht, sozusagen diesen Schritt zu unternehmen, diesen Schritt zu wagen, dass ich gedacht habe, okay, ich bin gut ausgebildet, ich habe Erfahrungen, ich habe auch Fähigkeiten, die ich schon unter Beweis stellen konnte. Und genau diese Erfahrungen und diese Fähigkeiten, die werden in meiner neuen Rolle gebraucht. Und deswegen war ich mir ziemlich sicher, dass das eine große Herausforderung ist, gar keine Frage, aber dass ich eben auch Fähigkeiten habe, diese Herausforderungen zu meistern. Und so habe ich hier auch angefangen in meiner Rolle und erstmal ging es für mich darum, natürlich ganz viel zu lernen. Also auch da kommt, glaube ich, wieder eine Fähigkeit zu tragen, die man im Vertrieb lernt, nämlich Fragen zu stellen, neugierig zu sein, offen zu sein. Und auch nicht nur ein oder zwei Fragen zu stellen, um an der Oberfläche zu kratzen, sondern schon überall auch in die Tiefe zu schauen. Denn für mich ist es total wichtig, die Branche zu verstehen, das Thema Bauen von morgen zu begreifen, aber vor allem auch hier intern in diesem großen Unternehmen, in dieser Gruppe, die Sachzusammenhänge zu verstehen. Ich glaube, erst wenn man auch übergreifend die Zusammenhänge versteht, dass jetzt informationstechnische Zusammenhänge sind, kulturelle Zusammenhänge sind, betriebswirtschaftliche Sachzusammenhänge sind. Ich glaube, es ist total wichtig, die erstmal zu verstehen, bevor man irgendwie losläuft und etwas macht. Und das war die erste Phase meines Anfangs, meiner Arbeit hier, mir dieses ganze Wissen erstmal anzueignen. Und auch Beziehungen natürlich aufzubauen. Denn letztlich, wir sind ja hier ein kleines Team und natürlich stellt man sich auch hier die Frage, naja, was machen die eigentlich und macht das alles so Sinn? Und dann ist es auch ganz wichtig, aufzuzeigen, dass wir auch so ganz gut miteinander menscheln können und genau.
Und mir fällt gerade das Wort partnerschaftlich bei dir ein irgendwie. Also ich finde, ich kann mir bei dir gut vorstellen, dass wenn du auf Menschen zugehst, hat man das Gefühl, Mensch, der interessiert sich wahrhaftig, was einfach erstmal wichtig ist. Ne? Also es ist nicht nur so, ich habe jetzt eine Rolle und muss jetzt Informationen rausholen, sondern hey, ich interessiere mich wahrhaftig, weil ich wahrhaftig verstehen möchte. Und dann ist es immer so die Art und Weise, wie man dann halt auch noch zusätzlich menschelnd rüberkommt. Und da empfinde ich es bei dir, dass du halt sehr partnerschaftlich auf Augenhöhe rüberkommst, ohne jetzt hier zu sagen, hier, wir sind die besondere Einheit. Ihr müsst sozusagen uns zuspielen oder uns unterstützen, sondern eher ist es eben so dieses Menscheln ehrlich gemeinte, lass uns gemeinsam kreieren?
Also ja, ich will nicht zu weit ausholen, Claudia, aber jeder hat ja, glaube ich, in seinem Leben so bestimmte Situationen, aus denen er gelernt hat. Und ich habe relativ früh in dem anderen Unternehmen gelernt, es gibt immer jemanden, der etwas besser kann als du. Du findest immer jemanden, der in einer Sache, in der du glaubst, du wärst da schon Meister, der dich an die Grenzen führt. Das gibt's immer. Also ich glaube, diese Arroganz, die muss ich auch erstmal ablegen, zu glauben, ja, das kann ich ganz gut oder hier, da bin ich sehr, sehr erfolgreich drin. Und das hat mich dann doch geerdet, diese Erfahrung auch in jungen Jahren schon machen zu dürfen und vor allem eben auch, dass man mir die Möglichkeit gegeben hat, auch Fehler zu korrigieren, mich persönlich auch weiterzuentwickeln und das dann besser zu machen, daraus zu lernen. Und deswegen weiß ich heute, wenn ich auf Menschen zugehe, dass sie auch besondere Fähigkeiten haben und dass sie möglicherweise in Themen, in denen ich glaube, dass ich da schon ganz gut bin, vielleicht auch sogar noch besser sind. Und das macht mich dann doch sehr neugierig und das bringt mich auch, ja, wie man so schön sagt, auf Augenhöhe. Ich weiß nicht, ob das immer der richtige Begriff ist, aber ja, ich denke, du weißt, was ich damit meine.
Ja, cool. Ja, sehr schön. Das heißt, also da hast du erstmal gelernt, entdeckt, sich informiert und hast du dann schon, also gibt es dann schon eine zweite Phase, wo du sagst, die durfte ich schon erleben oder warst du da halt auch, ich meine, da ist man ja je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, auch lange mit beschäftigt, ne?
Naja, in der Tat habe ich ja einen konkreten Auftrag eben hier für das Unternehmen, ein neues Geschäftsmodell zu finden. Insofern kann ich natürlich nicht nur Gespräche führen und lernen über Produkte und Kultur und das Bauwesen, sondern es geht natürlich auch darum, auf die Suche zu gehen. Und deswegen habe ich dann natürlich schon mit dem Team auch begonnen, Megatrends zu analysieren, also sehr methodisch vorzugehen, Megatrends zu analysieren, Subtrends zu analysieren, daraus konkrete Suchfelder zu bestimmen für das Bauen von morgen und innerhalb der Suchfelder zu schauen, wo liegen jetzt Herausforderungen und Probleme. Also meine Arbeit am Anfang war sehr viel am Computer. Inzwischen bin ich doch sehr viel unterwegs, weil ich die Hypothesen, die ich hier am Computer erstelle, dann doch auch draußen im Feld sozusagen auch überprüfen muss, stimmt das alles so, wie ich mir das hier durchgelesen habe oder stimmt das so, wie ich das glaube? Und deswegen bin ich mittlerweile auch mit anderen Unternehmen unterwegs, schaue mir dort Prozesse an, schaue mir dort die Fertigung an, bin auf Baustellen und diskutiere über Produkte, über Prozesse, aber erstmal immer über Herausforderungen und Probleme. Wir sind also noch nicht in der Phase, dass wir gerade eine konkrete Lösung erarbeiten, aber wir wissen sehr konkret, wo die Herausforderungen und Probleme von morgen sind und auch, was die Wünsche in der Industrie sind. Da sind wir dann doch schon sehr konkret geworden. Ja. Mhm. Das gehört zu meiner Aufgabe auch dazu. Ja. Die hat ja schon angefangen.
Und ist das, darfst du das schon teilen? Also was da so deine wichtigste Essenz ist, wo du den Bedarf siehst? Weil das finde ich auch, also du hast es vorhin schon erwähnt, Bedarfsanalyse zu machen, ist einfach ein Asset, ein großer Asset ja auch von Vertrieb, das sowohl intern für dich bei dir gerade, als auch jetzt im Grunde den nächsten Schritt rauszugehen und zu gucken, wie kriegt man letztendlich den Bedarf, den wir haben, den wir sehen, mit dem Markt zusammen. Ne?
Ja, ich versuche jetzt mal nicht zu tief in das Bauwesen einzusteigen, aber vielleicht trotzdem zu erklären. Also das Bauwesen ist sehr traditionell. Und habe ich mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, Helwig, wenn Sie vor 150 Jahren einen Maurer eingefroren hätten, den würden Sie heute wieder auftauen. Der könnte seine Arbeit heute noch genauso machen wie vor 150 Jahren. Der wüsste sofort, wie so eine Mauer auch entstehen müsste. Und das war ein ganz tolles Beispiel dafür, dass dieses Bauwesen eben sehr traditionell ist, um das mal so
ein schönes Bild.
Also nicht in manchen Bereichen, in vielen schon, aber das muss man auch fairerweise dazu sagen, und in manchen Bereichen eben noch nicht so viel getan. Und jetzt ist das Bauwesen gerade dabei, sich zu wandeln. Man schielt da so ein bisschen in die Automobilindustrie, die ja sehr viel in einer Halle vorfertigt, vorkonfiguriert, auch standardisiert, automatisiert, das sind jetzt alles so Buzzwords, die jetzt gerade so ins Bauwesen reinkommen und die Menschen fragen sich, ja, wie kann das denn aussehen? Wie können wir denn Gebäude bauen, so wie wir Autos bauen? Also wie können wir den Vorfertigungsgrad von Gebäuden erhöhen, weil wir natürlich in einer Halle wetterunabhängig sind, eine bessere Qualitätssicherung haben als jetzt draußen auf einer Baustelle. Und dann habe ich beispielsweise festgestellt, dass wir zwar versuchen zu automatisieren, dass der Grad der Automatisierung aber noch gar nicht so groß ist. Und dass beispielsweise die eingesetzten Materialien, das sind alles noch Materialien, die mal im Ursprung für den Handwerker konzipiert worden sind und eigentlich ihre Anwendung auf der Baustelle haben. Mhm. Dass ich aber in einer Halle mit Robotik ganz unterschiedliche, ganz andere Anforderungen habe, das ist dabei noch nicht so richtig zum Tragen gekommen. Mhm. Und das sind Erkenntnisse, die sind jetzt nicht ganz neu, aber die sammeln wir eben auf diesem Weg und daraus kann man was machen.
Okay, also das heißt, du siehst die momentan große Chance darin, halt auch noch mehr in die Automatisierung und in Prozesse zu gehen.
Zum Beispiel, ich glaube, dass es auch im Bauwesen zwingend notwendig ist. Also es ist nicht nur eine Chance, sondern es ist inzwischen auch eine Notwendigkeit im Bau. Bauen ist teuer, bauen ist, also wir haben ähnliche Schwierigkeiten wie in anderen Branchen auch. Fachkräftemangel, steigende Rohstoffpreise, gestörte Lieferketten. Auch alles in Silos, viele verschiedene Gewerke und natürlich gerade, das kann man ja auch der Presse entnehmen, Bauwesen so insgesamt steht da etwas unter Druck und von daher sind viele Menschen dabei, neue Lösungen zu finden. Und da kommen ja auch meine Vertriebsskills, und da schließt sich dann der Kreis, meine Vertriebsskills zugute, eben mit der entsprechenden Neugierde, mit dem richtigen Interesse, die richtigen Fragen zu stellen, gut vorbereitet zu sein. Hypothesen auch zu validieren, nicht einfach etwas anzunehmen, vorauszusetzen und loszumarschieren, sondern erstmal zu schauen, stimmt das eigentlich, ist das wirklich so richtig?
Und ist das dann auch der Vertriebshack oder wie würdest du den für dich definieren?
Ja, Vorbereitung ist in meinen Augen mehr als nur die halbe Miete. Auch da hatte ich so ein traumatisches Erlebnis damals als Vertriebler. Also ich glaube, ich war schon so 1-2 Jahre dabei. Aber wir hatten damals noch kein CRM und es fing plötzlich an, also richtig loszugehen. Ich hatte unfassbar viele Termine und es lief gut und ich habe gedacht, okay, jetzt so nach 1-2 Jahren weiß ich auch, wie das Gameplay funktioniert und bin von Kunde zu Kunde gefahren, habe gute Gespräche geführt und dann passierte es mir, also man muss dazu wissen, es gibt bei uns in Nordrhein-Westfalen gibt es den Namen Horst, sowohl als Vornamen, als auch als Nachnamen, als auch in Städtenamen mit drin. Oh nein. Und ich saß an einem Tag im Warteraum meines Krankenhauses und hatte irgendwie das Gefühl, hier war ich doch schon mal. Irgendwie habe ich hier so ein Déjà-vu. Häufig sehen Warteräume ja gleich aus, also man kommt nicht sofort drauf. Und als dann die Tür aufging und der potenzielle Kunde mich ansah, habe ich gedacht, oh scheiße, da war ich gerade letzte Woche und bin auch rausgeflogen, also im Prinzip ohne Abschluss rausgegangen. Und jetzt bin ich eine Woche später wieder hier, weil ich das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, weil ich nicht gut vorbereitet war. Ja? Also ich habe die Namen verwechselt, ich habe mich auf den Termin nicht richtig gut vorbereitet, um zu wissen, wen spreche ich überhaupt, mit welchem Ziel gehe ich überhaupt dahin. Ich hatte offenbar auch meine Kontakte im Outlook nicht richtig gepflegt, meine Besuchsberichte nicht richtig gepflegt. Sonst hätte ich das natürlich alles gewusst und dann wäre es nicht dazu gekommen. Es war mir also oberpeinlich, als die Tür aufging und ich dachte, wir haben doch gerade vor einer Woche miteinander gesprochen und er hat gesagt, er will unser Produkt nicht.
Oh nein.
Was zum Geier mache ich heute wieder hier? Und so fing es auch an. Und dann habe ich da irgendwie rumgestammelt und gesagt, ja, der letzte Termin wäre mir nochmal durch den Kopf gegangen. Ich wollte da doch nochmal mit ihm was besprechen. Und hat auch nicht funktioniert. Also das war mir eine Lehre. Und das war wirklich etwas, was mir sehr unangenehm war. Ich glaube, wenn heute einer meiner alten Kollegen das jetzt hört, das ist ja das Schöne im Außendienst. Was heißt das Schöne? Aber im Außendienst merkt es ja nicht jeder. Ich kann es ja für mich behalten. Und niemand hat es gemerkt. Und wenn sich den Podcast jetzt jemand anhört, dann würde sagen, hey, der Stefan. Aber war mir auf jeden Fall eine Lehre. Ich habe seitdem viel genauer dokumentiert. Und das mache ich auch heute noch. Ich schreibe sehr, sehr viel mit in Meetings, in Gesprächen und ich bereite mich viel, viel besser vor. Tatsächlich seitdem hat das nie aufgehört, dass ich mich sehr gut vorbereite, denn ich glaube, Vorbereitung ist mehr als nur die halbe Miete. Wenn man sich wirklich Zeit nimmt, wenn man es sehr detailliert macht, dann ist das eigentlich der Hack schlechthin. Ist auch nichts Neues, glaube ich. Ich denke, das weiß auch jeder. Aber
Ja,
ich
aber
habe
das Machen ist halt immer so eine Geschichte, ne?
ja.
Das ist, weil das ist irgendwie so, da steht kein wirklicher Mensch dahinter oder kein Druck in dem Sinne, es sei denn, man hat so eine schlechte Erfahrung gemacht, dann hat man, glaube ich, irgendwie so einen automatischen Druck dann sich selber irgendwie entwickelt. Aber es wird tatsächlich, kann ich das auch bestätigen, nicht genug gemacht und ich halte da auch unwahrscheinlich viel von. Aber ich finde, was ich ergänzend da noch zu möchte, ist, ich finde es auch sehr wichtig. Also diese Vorbereitung ist cool und mega, weil es dich ja schon auf dem Weg auf neue Ideen bringt, auf Ideen der Verbindung, in der ich auch mir überlegen kann, welche Mehrwerte kann ich demjenigen bieten. Nicht immer ist die Website natürlich auch das 1:1-Medium im Sinne von du kriegst, also das ist alles stimmig da, das muss man dann auch erst nochmal mal ein bisschen abchecken aus meiner Sicht. Aber was ich auch total wichtig dabei finde, ist, ja, Vorbereitung und dann aber auch die Kunst vor Ort, nicht nur seine Agenda runterzurattern und all die Ideen dazu teilen, sondern genug Raum für seinen Kunden zu ermöglichen, eher in den Austausch zu gehen, um auf Basis dessen, was ich recherchiert habe, zu checken. Also im Grunde so, wie du das machst. Ich habe jetzt Bedarfsanalyse bei Dörken gemacht, jetzt gehe ich raus. Und prüfe, ist das dann eigentlich, also wie passt das jetzt zusammen? Ist das alles stimmig? Gehen wir von den richtigen Tatsachen aus? Und was braucht's noch? Ne? Also genug Raum zu lassen für im Gespräch, für denjenigen, der dann vor dir sitzt, um einfach zu prüfen, passt das? Oder auch dann letztendlich mit seinen Ideen, die vielleicht schon auch vorzustellen, aber auch gleichzeitig sich wieder zurückzunehmen, weil sie vielleicht dann doch nicht passen. Das finde ich dann auch immer wieder die Kunst, weil wir oftmals eine ziemlich starke Agenda in unserem Kopf haben und die dann auch durchknallen wollen irgendwie, ne?
Ja, eben. Und deswegen, du hast vorhin von Hack gesprochen, also seitdem ist beispielsweise, ich meine, es ist jetzt auch 15, fast 20 Jahre her, aber seitdem ist Vorbereitung auch fester Bestandteil meines Kalenders geworden. Also zu jedem Termin mache ich auch sofort einen Vorbereitungstermin in meinem Kalender. Es ist ja nicht so, als hätte ich mich damals nicht vorbereitet, aber die Vorbereitung bestand halt immer aus der Hinfahrt. Also das war so der Zeitraum, in dem ich mich vorbereitet habe, so auf dem Parkplatz mal kurz gesammelt, alle Brocken zusammengesucht und dann rein. Und das hat sich seitdem geändert. Also Vorbereitungstermine, davon gibt es viele in meinem Kalender.
Ja, spannend. Ja, sehr gut. Also das heißt, das ist so, das finde ich, das passt auch oder fühlt sich sehr stimmig an bei dir, weil das ist ja auch letztendlich die Arbeit, die du jetzt machst, da strategischer und fürsorglicher umzugehen und natürlich auch mit der Verantwortung, etwas Neues entstehen zu lassen. Das ist umso wichtiger. Sehr cool. Ich sehe irgendwie, die Zeit rast so mit dir, lieber Stefan. Ich hätte natürlich noch so einen anderen Gedanken gehabt, eine andere Idee gehabt, obwohl ich glaube, die möchte ich trotzdem nochmal teilen in der Zeit, wo du, weil ich die total wertvoll finde, in unserem Vorgespräch hatten. Und als Vertriebsleiter hattest du mir erzählt, hattest du mit deinem Team auch entweder ja dir zur Aufgabe gemacht oder die Aufgabe auch nochmal das Gehaltsmodell anzuschauen und weiterzuentwickeln oder umzuentwickeln, so habe ich das zumindest in Erinnerung. Und das finde ich einfach auch nochmal einen zu wertvollen Aspekt, als wir den jetzt nicht benennen, weil das oftmals auch so ein Thema ist, was viele sich fragen, welches Gehaltsmodell eigentlich das Beste für Vertriebler ist. Und es gibt einige, die haben feste Gehälter, andere haben Provisionen, andere haben Beteiligungen. Und da magst du nochmal kurz und knackig skizzieren, was du da auf den Weg gebracht hast mit deinem Team, weil ich das so super spannend für den Vertrieb insgesamt finde.
Also wichtig zu erwähnen, die Lorbeeren gehören nicht mir. Ich habe, als das neue Gehaltsmodell eingeführt wurde, war ich noch keine Führungskraft. Ich war Vertriebler, habe also in der Rolle des Gehaltsempfängers so im Vertrieb erlebt, wie das Ganze funktioniert. Und wir haben es aber dann natürlich über die Jahre auch beibehalten, vielleicht sogar auch noch ein bisschen ausgebaut. Aber im Grunde genommen war es so, dass wir damals in dem Unternehmen auch ein klassisches Provisionsmodell hatten. Ich glaube, es war so ein 80-20-Verhältnis, 80% Fixum, 20% variable Anteil. Und im ersten Moment bezog sich dieser variable Anteil noch auf die individuelle Leistung. Im zweiten Schritt bezog sich der variable Anteil dann auf die Teamleistung, also das Teamvertrieb sozusagen. Und im dritten Schritt wurde dieser variable Anteil dann ganz abgeschafft. Also das bedeutet, die Gehälter sozusagen, die guten Gehälter aus einem guten Jahr wurden quasi vollständig eingefroren und es gab dann eben nur noch ein Gesamtgehalt, ein Fixum. Also der variable Anteil ist nicht weggefallen, nur die Idee, ein Gehaltsteil variabel zu machen, die ist weggefallen. Und das Interessante war, beziehungsweise immer, wenn ich heute mit Menschen darüber spreche, dann sind die häufig irgendwie entsetzt, so nach dem Motto, ja, aber Vertriebler, denen geht es doch nur ums Geld oder die wollen doch viel verdienen und das ist doch auch das Besondere im Vertrieb, dann kannst du nicht mehr viel verdienen. Also da kann ich sagen, das ist jetzt in meiner Erfahrung totaler Quatsch. Also natürlich kann man noch viel verdienen, wenn man gute Arbeit leistet. Mhm. Und dann kann man natürlich auch mit seiner Führungskraft sprechen und über sein Gehalt verhandeln. Und aber man verhandelt dann eben über sein Gesamtgehalt und nicht nur über ein Teilgehalt. Also der Unterschied ist, ich bekomme nicht ein Grundgehalt für Zeit und einen variablen Anteil für Erfolg, sondern ich bekomme ein Gesamtgehalt. Und was war die Idee dahinter? Die Idee war, dass immer wieder gesagt worden ist, naja, aber Vertrieb ist doch auch eine Teamleistung. Und auch andere Menschen im Unternehmen haben doch Anteil am Erfolg. Also wir können doch nicht sagen, dass nur der Verkäufer eigentlich derjenige ist, der über Erfolg oder Misserfolg im Unternehmen entscheidet oder dass nur seine Arbeit zum großen Teil dazu beiträgt. Das ist so nicht richtig. Und das kann man auch im Unternehmen auch nicht anders sagen. Und von daher war irgendwie die Frage, naja, wie schaffen wir das eigentlich, auch die nötigen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, wenn ich weiß, dass die Arbeit des Entwicklers, die Arbeit im Marketing, die Arbeit, die Menschen am Telefon leisten, die mit dem Kunden sprechen, wenn die auch super wichtig ist, wie schaffe ich das eigentlich, da den richtigen Rahmen zu haben? Und wir wollten auch Kompliziertheit rausnehmen. Das heißt, immer dann, wenn sich Vertriebsgebiete verändert haben, wenn neue Menschen eingestellt worden sind, dann gab es natürlich gleich immer die Frage, okay, was ändert sich da jetzt im Gehalt, welche KPIs und so weiter und so fort. Das hat es irgendwie auch unnötig verkompliziert. Und zu guter Letzt war es auch immer eine Frage, naja, welche Ziele formuliert man denn jetzt natürlich? Also irgendwie war es auch schade, dann, wenn im Laufe eines Jahres der Verkäufer nur dieses eine Produkt oder die zwei oder die drei verkauft hat. Ich verstehe schon, dass es Provisionsmodelle gibt, die das alles abbilden können. Aber wir wollten diesen Umfang diesen, sag ich mal, bürokratischen Aufwand nicht, das alles zu überprüfen, sondern wir wollten Anziehungskraft haben für Menschen, die einfach Lust haben auf gute Arbeit, die Bock haben, gute Arbeit zu leisten, die sich mit dem Unternehmen identifizieren, mit dem Team und der Führung identifizieren und die aber genauso neugierig beim Kunden sind, wenn es mal um ein anderes Thema geht. Also, weil irgendwo brauchten wir auch neue Ideen für neue Produkte und wie willst du das verprovisionieren? Wie willst du auch Bestandskundenmanagement verprovisionieren? Ich höre immer, dass das heute alles geht und ich habe dafür auch Provisionsmodelle gesehen und ich denke jedes Mal, naja, das vielleicht funktioniert das in einigen Unternehmen. Für uns hat das damals nicht mehr funktioniert. Und das möchte ich auch dazu sagen, bei aller Provokation in diesem Thema, ich glaube schon, dass man nicht einfach jetzt unsere Idee eins zu eins in jedes Unternehmen übertragen kann. Das muss man sich schon genau anschauen. Aber für uns hat das mega gut funktioniert. Kein Vertriebsmitarbeiter hat deswegen das Unternehmen verlassen. Alle waren weiterhin sehr motiviert, haben einen super Job gemacht. Und wir haben es tatsächlich geschafft, dadurch auch noch mehr Teamarbeit zu fördern, den Zusammenhalt zu unterstützen, die bereichsübergreifende Zusammenarbeit zu ermöglichen. All das gehörte mit dazu. Und das hat mich auch gelehrt, immer wenn es um Kultur geht, eher über Rahmenbedingungen zu sprechen. Und es hat mich auch gelehrt, wenn es um Kultur geht, auch also weiterzudenken. Also nicht nur zu sagen, okay, dann brauchen wir jetzt mal irgendwie ein Meeting zwischen Vertrieb und Marketing, damit die besser miteinander zusammenarbeiten. Also es war nicht verkehrt, sich auch das Provisionsmodell dazu anzuschauen. Wichtig war es allerdings schon, die Mitarbeiter am Erfolg zu beteiligen. Das gehört der Vollständigkeit halber dazu. Auch das gibt es nicht in jedem Unternehmen. Die Gründer haben sich damals dazu entschieden, 20% der Unternehmensanteile an die Mitarbeiter auszugeben. Das heißt, wir konnten uns damals Anteile am Unternehmen sichern und waren somit auch erfolgsbeteiligt. Und das ist auch heute noch so. 20% gehören den Mitarbeitern. Und das betrifft nicht nur Vertriebsmitarbeiter, es betrifft alle Abteilungen, es betrifft Mitarbeiter auf allen Ebenen, die eben so am Erfolg und am Misserfolg des Unternehmens weiterhin oder neu dann beteiligt sind.
Super cool. Also danke dir für die tolle Skizzierung. Was ich zwei Sachen, die ich einfach großartig finde oder die ich nochmal herausheben möchte, ist einmal, du stärkst natürlich damit diesen unternehmerischen Geist, weil du bist erfolgsbeteiligt, ne? Und das ist ja eigentlich das, was Unternehmen so reich macht eigentlich am Ende des Tages und was ich mir im Grunde für jedes Unternehmen wünsche, Unternehmer im Unternehmen zu haben und zu entwickeln. Und das ist natürlich ein ziemlich großer Hebel. Und dann finde ich, also das finde ich jetzt immer wichtig, irgendwie zu teilen. Ich glaube tatsächlich aber auch, dass es natürlich ein großer Hebel, dass es zum Teil auch funktioniert ohne Erfolg, also eben, und da komme ich jetzt auf dieses ganzheitliche Denken, wo du sagst, Mensch, es ist super spannend und das ist ja auch deine Aufgabe jetzt, irgendwie erstmal ganzheitlich aufs Unternehmen zu schauen und alles zu verstehen und die ganzen Vernetzungen, weil eine Kultur kann eben auch oder hat ganz viele Einflussfaktoren und da ist dann zum Beispiel so ein Provisionsmodell auch ein entscheidender Faktor. Deswegen finde ich es auch immer wichtig, also das mache ich eben auch sehr gern, dass ich erstmal ganzheitlich reingehe, um überhaupt erstmal gesamt zu verstehen, um dann diese kleinen Stellschrauben anzufassen, die einfach nochmal einen großen Effekt haben können.
Das ist super. Also ganzheitlich ist total wichtig. Also jetzt, ich meine, ich habe das erwähnt, deswegen darfst du auch nicht den Eindruck erwecken, als wäre jetzt die Veränderung oder das Abschaffen des Provisionsmodells jetzt die Lösung gewesen. Führung verändert sich dadurch komplett. Also währenddessen Führungskräfte in einem Provisionsmodell sagen, naja, wenn der Mitarbeiter nicht performt, kriegt er ja weniger Geld. Und wenn er gute Leistungen bringt, das kriegt er mehr Geld oder andersrum, das viele Geld, das er hier verdienen kann, sollte doch Ansporn sein, auch gute Leistungen zu bringen. Mhm. Wie auch immer, ich kann es drehen und wenden, wie ich möchte. Wenn ich mit Geld führe, dann ist das anders, als wenn ich, sag mal, ohne diese Möglichkeit über Bonifizierung oder Verprovisionierung Mitarbeiter führe. Denn jetzt ist es eben so, dass wenn die Performance von Mitarbeitern nicht stimmt, dann muss ich das irgendwie anders lösen. Also ich weiß gar nicht, ob ich das muss oder wie auch immer, steckt ja viel dahinter. Das ist ja natürlich komplex, die Zusammenarbeit und Zusammenkunft von Menschen. Aber Führung und Zusammenarbeit verändert sich durch so etwas natürlich auch sehr stark. Und das muss man mit betrachten, wie du gesagt hast, ganzheitlich.
Sehr schön. Stefan, vielen, vielen Dank für die abrundenden Worte. Das passt sehr gut. Es fühlt sich nach einem vielseitigen Podcast an. Vielen Dank für all die Inspiration. Ich wünsche dir und deinem Team und deinem Kollegen ganz viel Erfolg. Ich bin total gespannt, was bei euch dann auch noch rauskommen wird. Auch wenn ich jetzt nicht tief, tief in der Baubranche bin, aber ich auch letztendlich schon in Adlerperspektive drauf zu schauen, finde ich super. Insofern, let's keep in touch und ja, ganz herzlichen Dank für all die Impulse.
Vielen Dank, liebe Claudia, hat mir sehr viel Spaß gemacht und all deinen Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich auch viel Spaß im Vertrieb, ist nämlich ein ganz toller Beruf.
Danke dir, lieber Stefan. Dann lass dir gut gehen und eine schöne Woche noch.
Ja, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.